Herzlich willkommen im Lehrerzimmer, unserer Sendung im Kontrafunk rund um das Thema Schule und Bildung. Am Mikrofon begrüßt Sie Camilla Hildebrand. Unsere Themen heute: Existiert Dyskalkulie, Rechenschwäche, oder handelt es sich hier vielmehr um ein Defizit in der Übermittlung? Diese Frage stelle ich der ehemaligen Schulleiterin Christina Buchner. Außerdem, ab heute, 6. Juni 2024 bis zum 9. Juni, wählen die Bürger der Europäischen Union zum 10. Mal das Europäische Parlament. In Deutschland darf zudem ab 16 Jahre gewählt werden. Mein Kollege Dr. Klaus Rüdiger meint allerdings, Schüler werden manipuliert. Dazu sein Kommentar. Und die Autorin und Journalistin Marie Wiesner hat sich die Kinder- und Jugendsendungen bei ARD und ZDF näher angesehen. Ich spreche mit ihr darüber. Kinder, die mit den Grundrechenarten große Probleme haben, die keine Sachaufgaben lösen können oder sehr schwierig, die werden sehr schnell etikettiert. Das heißt, sie würden möglicherweise unter Dyskalkulie leiden, unter Rechenstörung. Frau Christina Buchner, Sie waren 40 Jahre lang Lehrerin, 16 Jahre lang Schulleiterin an einer Grundschule im Landkreis München. Aus Ihrer Erfahrung haben wir es hier mit einer Art Krankheitsbild zu tun, denn das Deutsche Ärzteblatt schreibt zum Beispiel im Jahr 2019, 3-7% der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen leiden unter einer Rechenstörung. Und ausgeprägte und andauernde Probleme im Rechnen können unter anderem zu psychischen Störungen führen. Wie sehen Sie das?
Ich sehe das so, dass jedes Schulversagen zu psychischen Störungen führen kann, weil es einfach nicht schön ist, Erwartungen nicht zu genügen. Dass die Dyskalkulie im ICD-10 ausgewiesen ist, also offiziell Krankheitsstatus hat, das wird sehr kontrovers diskutiert, unter anderem von Professor Meyerhöfer aus Paderborn, der ganz klar sagt, es ist eine Folge nicht zureichenden Rechenunterrichts, aber auch Sebastian Warter aus Karlsruhe oder Stanislas Dehaene aus Frankreich in seinem Buch Der Zahlensinn, alle diese Wissenschaftler und sicher noch mehr, die ich nicht kenne, sagen, es ist der Rechenunterricht, der ganz dringend angepasst werden muss an Kinder, die mit den herkömmlichen Mainstream angebotenen Rechenwegen nicht zurechtkommen.
Sehr interessant. Sie haben dazu auch ein Buch geschrieben, eben zu diesem Thema, 2018 im Belz Verlag erschienen, das Phantomdyskalkulie. Warum Mathematikdidaktik in der Grundschule neu gedacht werden muss. Was muss da genau, Frau Buchner, neu gedacht werden?
Ja, es muss erstens einmal darauf Rücksicht genommen werden, dass wir Menschen genetisch bedingt weder ein Schreib- noch ein Lese- noch ein Rechengehirn haben. Diese Kulturtechniken sind viel zu kurz in Anwendung, als dass sich da genetische Wege im Gehirn hätten herausbilden können. Wir haben ein Sprachgehirn, weil Sprache schon sehr, sehr lange verwendet wird. Wir haben also kein Rechengehirn, sondern unser Gehirn ist sehr schlau und nimmt jetzt zweckentfremdet bestimmte Gehirnbereiche her, die sich gut eignen für das Rechnen. Nun, da es aber kein Rechengehirn gibt, heißt das auch, dass nicht alle Gehirne so speditiv unterwegs sind, sondern manchmal etwas umständlicher. Und das sind dann die Kinder, die eben mit unseren herkömmlichen Rechenmethoden einfach nicht einfädeln können in das Rechnen. Und für die müssen wir unsere didaktischen Kompetenzen voll an die Front werfen, damit wir auch diese Kinder mit Freude und Begeisterung und vor allem mit Erfolg zum Rechnen bringen.
Was wäre da eine Art und Weise, an diese Kinder, denen es schwieriger fällt, heranzutreten, wie mit ihnen umzugehen, wie ihnen es zu vermitteln?
Zuerst einmal ist es ganz, ganz wichtig, dass die Lehrperson glaubt, dass das möglich ist, allen Kindern Rechnen beizubringen. Denn das, was ich als Lehrer denke, ich muss es nicht formulieren, die Kinder fassen das einfach auf, was so subliminal gesendet wird. Also ich muss daran glauben, dass das möglich ist. Das wiederum kann ich natürlich nur, wenn ich mich damit beschäftige, was es alles an Möglichkeiten gäbe, diese Kinder heranzuführen. So, das ist der zweite Schritt. Der zweite Schritt wäre jetzt, wie tue ich, wenn Kinder mit der Welt der Zahlen zunächst einmal in Berührung kommen? Meine These, die aber durch vielfache Erfahrung bestätigt wurde, ist, die Kinder werden viel zu früh mit der abstrakten Sprache der Mathematik konfrontiert, ohne dass der Lehrer überhaupt sich bewusst macht, wie abstrakt diese Sprache ist und wie viel Erfahrung und Erklärung eigentlich nötig wäre, um in diese Sprache wirklich hineinzufinden. Der Manfred Spitzer, der ja viele Bücher übers Lernen geschrieben hat, der sagt zum Beispiel, Lernen vor der Pubertät geht nicht über Erklärung, Lernen geht über Tun, über Erfahrung, über ganz, ganz vielfaches Tun. Und Handeln, mathematisches Handeln, das ist der Königsweg.
Also hieße das tatsächlich, das reale Erfassen, das räumliche Erfassen der Mathematik, Äpfel hinlegen und so weiter und so fort?
Nicht ganz, das wäre zu einfach, denn dann bleiben wir beim Konkretismus und das heißt, Kinder zählen ab. Und ob sie an den Fingern abzählen oder an den Äpfeln nur abzählen, das bleibt letztlich gleich. Wichtig ist, dass wir die Kinder dahin führen, dass sie Strukturen erkennen. Das heißt also jetzt, wenn ich beginne mit dem Rechnen, dann ist es so, dass diese abstrakten Zahlen und auch die abstrakten Rechenzeichen nicht von Kindern auf Anhieb verstanden werden. Das heißt, die Kinder werden mit etwas konfrontiert, bombardiert, würde ich fast sagen, das ihnen nicht intuitiv zugänglich ist. Was aber allen Kindern intuitiv zugänglich ist, das ist, wenn ich gehe, wenn ich Schritte mache, wenn ich zähle. Das wäre jetzt der erste Schritt hinein in das ordinale Zahlensystem. Denn wenn Kinder Zahlen aufsagen von 1 bis 20, von 1 bis 100, dann heißt das noch lange nicht, dass sie verstehen, dass jede Zahl einen Schritt vorwärts bedeutet. Und dass, wenn ich 7 Schritte gegangen bin, dass ich dann in diesen 7 Schritten sowohl eine Einheit von 2 Schritten habe, als auch eine Einheit von 5 Schritten oder eine von 3 und eine von 4. Das ist das, was das Rekursionsprinzip heißt in der Fachsprache. Und dieses Prinzip erst einmal zu erfassen, das heißt, Kinder müssen erst einmal die Zahlen gerade verinnerlichen. Aber nicht im Sinne von rauf und runter zählen und rechnen, sondern im Sinne von tun, gehen, zahlengeraden Leitern mit Zahlenkärtchen belegen. Das ist der allererste Schritt. Und der zweite Schritt wäre dann, dass die Kinder daran herangeführt werden, dass eine Zahl 3 zum Beispiel eine universale Zahl ist. Die kann für 3 Elefanten, für 3 Butterbrezen, für 3 Flöhe, für 3 Häuser, für 3 Mamas, für alles Mögliche stehen. Und diese 3, wenn ich auf dem Zahlenstrahl suche, dann ist sie weiter vorne als zum Beispiel die 7. Die 7 ist weiter hinten. Und weil die 7 weiter hinten ist, verkörpert sie auch eine größere Menge. Und all das kann über Handeln erfahren werden. Ich plädiere sehr stark dafür, in den ersten 3 Monaten, also im ersten Trimester der ersten Klasse, keine Gleichungen zu verwenden, sondern den Zahlenraum bis 20 handelnd, spielerisch zu erfassen. Natürlich mit vielen Methoden, also das waren jetzt nur 2 ganz kleine Beispiele, da gibt es ganz vieles, was man tun kann, also die Zeit wird einem nicht lang.
Mhm. Soweit komme ich noch mit, was Sie erklären. Wenn wir jetzt weitergehen, mir fällt da ein Beispiel ein, zum Beispiel Rechnen mit einer Variablen. Das hatte ich jetzt selber im Familienkreis sozusagen, mit einem X, mit einem A. Wie kann man das denn verständlich machen, ohne über die reinen Formeln zu gehen?
Wenn Kinder dann bei den Gleichungen sind, bei den Plusaufgaben zunächst einmal, dann ist es ganz wichtig, dass wir nicht wie das Kaninchen auf die Schlange auf das Ergebnis starren. Das Ergebnis ist also nachrangig. Wichtig ist, dass die Kinder wissen, was sie tun. Wenn also zum Beispiel 4+3 da steht und ein Kind, das überhaupt keine Ahnung hat, was das alles bedeutet, das hat dann vielleicht so eine Denke wie, ich habe zwar überhaupt keine Ahnung, warum, aber immer, wenn ich an dieser Stelle 7 hinschreibe, freut sie sich. Also schreibe ich 7 hin. Das ist das ergebnisorientierte Rechnen, das nicht unbedingt zielführend ist. Was wäre besser? Erstens, in diesem ersten Trimester durch Handeln schon mal ganz viel mit Zahlen zu agieren, sodass die Kinder von Haus aus eine Idee haben, was bei 4+3 passiert. Und das zweite wäre, dass gerade wenn ich in diesen kleinen Zahlenräumen unterwegs bin, dass ich nicht Aufgaben gebe wie 4+3 ist gleich, sondern 4+ huh, ist 7. Und damit muss das Kind automatisch den Zusammenhang im Kopf haben und nicht einfach abzählen. Und diese Platzhalteraufgaben, die kann man so wunderbar bereits in der ersten Klasse einsetzen. Und sie führen dazu, dass Kinder Verständnis entwickeln, dass sie das Ganze begreifen und eben nicht einfach nur abzählen, ohne eine Ahnung zu haben, warum das so ist.
Frau Buchner, interessant finde ich, in Ihrem Buch sagen Sie im Vorwort ganz klar und ehrlich, mein Rechenunterricht war, bevor ich Anlass hatte, mich selbst auf den Weg zu machen und mich zu emanzipieren, sozusagen von den gängigen Vorgehensweisen. Mein Unterricht war alles andere als erfolgreich. Er war grottenschlecht, sagen Sie selbst über sich. Warum?
Ja, weil ich den Rechenbüchern folgend und sehr gewissenhaft. Ich war immer eine gewissenhafte und fleißige Lehrerin. Ich habe halt das gemacht, was in den Rechenbüchern drin steht und Rechnungen gemacht mit den Kindern und Rechenwege erklärt, in der Meinung, ja, jetzt sage ich euch, wie es geht, dann macht es halt so. Und ich wusste einfach nicht, wie ich es anders machen sollte. Ich hatte keinen besseren Weg. Und als ich dann im Jahre 90 ist das Buch erschienen, und zwar das Handbuch produktiver Rechenübungen von Wittmann und Müller. Und in diesem Handbuch steht auf Seite 156 ein Satz und der hat mein Leben verändert. Und ich glaube ja ganz fest an die Wirksamkeit von Schlüsselerlebnissen, auch wenn ein Lehrer einem Kind Mut macht oder aber auch es demotiviert. Ich glaube, dass das wirklich biografische Auswirkungen haben kann. Bei mir hatte dieser Satz auf alle Fälle welche. Und zwar heißt es da, im herkömmlichen Unterricht werden Denken und Rechnen entkoppelt. Und bei diesem Satz fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ja, die Kinder, die können das irgendwie nachmachen, was ich ihnen vormache oder versuche, in ihre Gehirne hineinzubringen. Aber ob sie das verstehen, das steht in den Sternen. Und ab da war mein Bemühen, und zwar wirklich mein allerheißestes Bemühen, einen Rechenunterricht zu halten, in dem ohne Denken überhaupt nichts geht. Also Nichtdenker fallen sofort auf, werden mir also dadurch auch bekannt und ich kann mich um sie kümmern.
Das ist das Stichwort, Frau Buchner, sich um sie kümmern. Da habe ich nun einen Fall aus meinem Bekanntenkreis. Da sagt der Lehrer zu dem 14-Jährigen oder über das 14-jährige Kind, ich kann mich nicht um das Kind kümmern, das sichtbar Probleme hat mit dem Verständnis von Mathematik, weil es sind zu viele Kinder. Das ist auch nicht meine Aufgabe.
Das ist ein ganz großes Problem an unseren Schulen. Jetzt wäre es natürlich ganz einfach, Lehrerbashing zu betreiben und zu sagen, die Lehrer und so weiter, Punkt, Punkt, Punkt. Ich denke, erstens einmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt der ganzen Misere, die einfach da ist an unseren Schulen, wir wissen es, ist, die Lehrer wissen es nicht besser. Denn wenn ich an meine ersten Schritte im Mathematikunterricht zurückdenke, ich wusste es nicht besser. Ich war besten Willens, aber niemand hat mir gesagt, worauf es ankommt. Und das sagt heute den Lehrern immer noch niemand. Das ist einmal das eine. Das zweite ist natürlich dieser brennende Wunsch, wirklich jedes Kind mitzunehmen. Das ist etwas, was eigentlich jeder Lehrer haben sollte. Kann man aber nicht unbedingt verlangen, wäre aber wichtig. Und dann, ja, also mit 30 oder 25 oder 20 Kindern, ich habe einen flapsigen Spruch, wer unterrichten kann, mit 20, der kann es auch mit 30. Und wer es mit 20 nicht kann, der wird es mit 30 auch nicht können. Also das ist meines Erachtens nicht das Kernproblem. Das Kernproblem ist die Organisation des Unterrichts. Nun, wenn Sie von einem 14-jährigen Kind sprechen, dann heißt das natürlich, dass dieses Kind die Grundschulzeit schon hinter sich hat. Und das heißt auch, dass genau dieser Zeitraum, in dem eine positive Beziehung zur Mathematik aufgebaut wird, in dem wirklich mathematisches Begreifen grundgelegt wird, der ist verstrichen. Aber was könnte ein Lehrer tun? Er könnte natürlich sich überlegen, wie kann ich diesem Kind helfen und vor allem, wo ist das Kind aus der Kurve geflogen? Also diese Diagnose, das ist einmal der erste Schritt. Der Lehrer müsste erst einmal dahinter kommen. Und das müsste in unserem didaktischen Handwerkskoffer schon drinnen sein, dass wir Möglichkeiten haben, da dahinter zu kommen. Dann das zweite wäre, dass er sich vertraut macht mit seiner, wie ich meine, schon an den Beruf geknüpften Verpflichtung, dem Kind Hilfen zu geben. Und diese Hilfen, das muss jetzt nicht unbedingt eine Einzelsequenz im Unterricht sein. Das kann auch sein, dass, wenn das Kind will, wichtige Voraussetzung, wenn ein Kind nicht will, geht überhaupt nichts. Aber wenn das Kind will, dass man sich mit dem Kind zusammensetzt, erst einmal sagt, möchtest du überhaupt, ich kann dir helfen, ich mache dir ein kleines Programm und ein kleines Rechenprogramm zu machen, wenn wir wissen, wo angesetzt werden muss. Das ist überhaupt kein Problem bei den heutigen Möglichkeiten, die wir haben. Wir haben also CDs mit Arbeitsblättern. Wir haben so viel Material, wir brauchen nur auf den Knopf drücken und das Zeug rauscht raus. Ich habe für meine Kinder dann immer so kleine Spiralbindeheftchen gemacht. und habe ihnen gesagt, sie sollen eine Viertelstunde am Tag daran arbeiten, eine Viertelstunde Küchenwecker stellen. Wenn der Küchenwecker läutet, aufhören, egal ob mitten in der Rechnung oder sonst wo. Denn eine Viertelstunde, das verkraften die Kinder. Stundenlanges Üben, das haut nicht hin, das bringt keinen Erfolg und das ist auch sehr belastend für die Kinder. Und für die Eltern. Also eine Viertelstunde. Und dann natürlich mit dem Kind regelmäßig anschauen, was es gemacht hat. Schauen, wo war es schwierig, wo war es nicht so schwierig. Also das wäre etwas, von dem ich meine, es müsste in unserem Berufsverständnis einfach drinnen sein. Aber natürlich in der Grundschule haben wir ganz andere Möglichkeiten. Wir haben Möglichkeiten, wunderbare offene Unterrichtssequenzen einzuschalten in unseren Unterrichtsvormittag und dann wirklich mit den Kindern so zu arbeiten, dass jedes Kind an seinen Themen sitzt. Also wenn einer wunderbar rechnen kann, aber im Rechtschreiben schwach ist, dann hat es doch keinen Sinn, wenn der rechnen übt. Der soll mehr Rechtschreiben üben und andersrum natürlich genauso. Das heißt also, wenn freie, offene Unterrichtsphasen zum täglichen Vormittag gehören, dann habe ich als Lehrer wunderbare Möglichkeiten, rumzugehen, mit Kindern einzeln zu reden. Oft genügt ein ganz kleiner Tipp, oft muss ich nur mit dem Finger wohin deuten und sagen, denk da noch mal nach oder hol dir Material, wenn man eben materialgeleiteten Unterricht macht und der ist in Mathematik die Conditio sine qua non. Dann kann man dem Kind einfach Material hinlegen und kann sagen, schau noch mal. Aber Material heißt eben nicht abzählen. Material ist eine viel komplexere Geschichte. Aber diese Möglichkeiten hätten wir, also kleine Coaching-Programme und Phasen des offenen Unterrichts, wo auf die Kinder eingegangen wird. Um auf Ihre Frage jetzt ganz konkret nochmal zu antworten.
In der Grundschule.
In der Grundschule.
Frau Buchner, zurück nochmal zu Ihrem Buch, Dyskalkulie. Da schreiben Sie auch, es gibt echte und falsche Dyskalkulierer. Was meinen Sie damit?
Es wird vielleicht irgendwo, mir ist dann keiner mehr begegnet, nachdem ich meinen Matheunterricht verbessert habe, aber es wird vielleicht irgendwo wirklich Kinder geben, die nicht in der Lage sind, Zahlen zu begreifen. Aber ich habe nach meiner mathematischen Erweckung, wenn ich das einmal so dramatisch formulieren darf, habe ich ungefähr 5000 Mathestunden gehalten mit mehreren hundert Kindern. Und in diesem Zeitraum ist mir kein Kind, das Rechnen nicht lernen konnte, untergekommen. Das heißt also, wenn es echte Dyskalkuliker gibt, dann sind sie in einer ganz verschwindend geringen Menge unterwegs. Das ist also mein ganz festes Credo.
Ganz verschwindend gering in der Anzahl. Sehr interessant, denn in meinem Bekanntenkreis, wenn ich nochmal zitieren darf, ist genau dasselbe auch passiert. Das Kind, eben jener 14-Jährige, war wegen einer anderen Sache beim Psychologen, einfach nur wegen eines Gesprächs. Und dann kam das Gespräch auch auf Mathe und dann meinte der Psychologe gleich, ja, das ist wahrscheinlich Dyskalkulie. Und dann meinte die Mutter, nee, lassen Sie mal, ich mache das schon selbst. Hochinteressant, dass es so schnell gleich etikettiert wird.
Ja, weil ein Mathe-Test angewendet werden kann und in diesem Mathe-Test kann das Kind verschiedene Aufgaben nicht. Dann sagt man, wenn es von, ich weiß nicht wie vielen Aufgaben, einen bestimmten Prozentsatz nicht erreicht, dann deutet das auf Dyskalkulie hin. Also für mich deutet das darauf hin, was auch Professor Meyerhöfer aus Paderborn nennt, NBSA, nicht bewältigte schulische Anforderungen. Und die nicht bewältigten schulischen Anforderungen, also das Krankheitsbild NBSA, entsteht natürlich dann, wenn eben in der Grundschule nicht der nötige Grundstock, die nötige Basis gelegt wird. Und die kann nicht gelegt werden, indem ich einfach ein Rechenbuch aufschlage und Seite für Seite abarbeite, sondern da muss ich wesentlich mehr wissen darüber, was ist nötig, damit Kinder rechnen können und vor allem, welche Umwege könnte ich dann in der Gehirnlandschaft zunächst einmal gehen, um diesem Kind überhaupt einen Zustieg zu ermöglichen. Und dann sollten wir uns ganz fest in Erinnerung rufen, was zum Beispiel Hirnforscher, unter anderem ein Norman Deutsch, sagt über die Plastizität unseres Gehirns. Er sagt, ich lese es jetzt vor, ich habe es hergerichtet, die neuroplastische Forschung hat ergeben, dass jede dauerhafte Tätigkeit, sei es Sport, Wahrnehmung, Lernen, Denken oder Vorstellung, nicht nur den Geist verändert, sondern auch das Gehirn. Also diese Neuroplastizität, das heißt, wenn wir mit Kindern handlungsorientiert rechnen, dann festigen sich im Gehirn Strukturen, das ist jetzt nicht wissenschaftlich, das ist das, was ich daraus ableite und vor allem, was mir meine Erfahrung sagt, also mein evidenzbasiertes Lehren, dann festigen sich da Strukturen, die es dem Kind ermöglichen, in diese Mathematikwelt wirklich einzutauchen und sich zu beschäftigen mit dem, was also in der Gehirnforschung in den letzten 10 Jahren geschrieben wurde über Lernen und auch über Mathematik. Das wäre höchst nützlich für Lehrer, Denn daraus würde dann auch resultieren, dass sie es schaffen, den Glauben in sich aufrecht zu erhalten oder erst einmal überhaupt den Glauben in sich zu entwickeln, dass alle Kinder rechnen lernen können und dass es nicht welche gibt, bei denen ist es einfach eh schon wurscht.
Das heißt aber, man müsste wahrscheinlich auch die Bücher umschreiben, die Mathebücher. Die Mathelehrer müssten auch eine ganz andere, wesentlich empathischere und plastischere Ausbildung bekommen im Mathematikunterricht. Wird das stattfinden?
Nein. Also bei Punkt 2 stimme ich Ihnen zu, die Lehrer brauchen eine andere Einstellung. Bei Punkt 1, das ist hoffnungslos. Unser System ist nicht schlecht. Die Schulbücher würde ich bedingt tauglich nennen. Also ich kann sie sehr wohl selektiv einsetzen, aber ich brauche einen Lehrgang, der anderen Wegweisern folgt. Aber unser System an sich ist nicht schlecht, denn unser System gewährt uns Freiheit, jegliche Freiheit, Methoden zu wählen, Wege zu wählen. Wir haben einen Lehrplan und der Lehrplan gibt uns an, wohin wir kommen sollen. Also, dass die Kinder nach der Grundschule plus minus mal geteilt im Zahlenraum bis 1 Million beherrschen sollten. Das ist das Ziel. Im Zahlenrechnen. Wir haben ja auch noch Geometrie und Sachrechnen. Und wie ich dahin komme, das ist mir vollkommen freigestellt. Das heißt, also der Punkt 1, dass sich an den Schulbüchern was verändert oder so, das können wir vergessen. Außerdem, es würde gar nichts bringen, wenn das System von oben herunter irgendetwas anordnen würde. Denn Niklas Luhmann, der Soziologe, hat einmal in einem Buch Das Erziehungssystem der Gesellschaft geschrieben, Interaktionen sind nicht steuerbar. Und die Interaktion im Klassenzimmer gestaltet der Lehrer. Und diese Interaktionen sind nicht steuerbar, aber auf diese Interaktionen kommt es an. Das heißt also, es müssten möglichst viele Lehrer umdenken, ermutigt werden. Also ich schreibe fleißig, ich halte Vorträge, ich habe einen Mathe-Blog, die-rechentante.de, da kann man auch ganz vieles nachlesen. Und ich bekomme sehr schöne Feedbacks von Lehrerkolleginnen in erster Linie, dass ihr Rechenunterricht, seit sie sich also nach meinen Büchern richten, erstens klappt und zweitens auch Freude macht. Nicht nur den Kindern, sondern auch der Lehrerin. Also mehr, glaube ich, ist an Veränderung nicht möglich.
Veränderung bei den Lehrern, also nicht die Eltern müssen noch mehr tun, das wiederhole ich gerne nochmal. Die-rechentante.de, können Sie auch gerne nochmal draufgehen, habe ich jetzt gerade von der Frau Buchner Ihre Seite erfahren. Frau Buchner, nochmal zum Abschluss einen Satz, den ich gerne nochmal von Ihnen bestätigt haben möchte. Dyskalkulie steht so groß im Raum, aber Sie sagen, es ist vor allem die fehlende Vermittlung der Lehrer an die Schüler.
Ja, es ist die fehlende Vermittlung. Und wenn wir Schüler haben, bei denen es schwieriger ist, die andere Rechenwege brauchen, dann ist meines Erachtens ein hundertprozentiges Erfolgsrezept, wenn die Eltern positiv gestimmt sind. Die Eltern sind nicht Nachhilfelehrer, aber sie müssen positiv gestimmt sein und zusammen mit der Lehrerin und dem Kind ein kleines Coaching-Programm vielleicht durchführen. Die Lehrerin muss im Unterricht anders vorgehen. Sie muss stärker natürlich das Abstrakte erst einmal kommen lassen über das Konkrete und vor allem einfach an die Kinder glauben und mit allen Fasern ihres didaktischen und pädagogischen Wesens wünschen, dass alle Kinder nicht nur das verstehen, sondern auch Freude dran haben. Und dann, meine ich, ist der Erfolg unausweichlich.
An die Kinder glauben. Vielen Dank, Frau Buchner, für das Gespräch. Das ist ein wunderbarer Abschlusssatz.
Ich danke Ihnen.
Die Europawahl steht an. Von heute bis Sonntag, bis zum 9. Juni 2024, wählen die Bürger der Europäischen Union zum 10. Mal das Europäische Parlament. In Deutschland wird am 9. Juni gewählt. Und anders als vor 5 Jahren darf in Deutschland auch schon ab Vollendung des 16. Lebensjahres gewählt werden. Aber sind die Schüler darauf vorbereitet? Mein Kollege Dr. Klaus Rüdiger hat dazu einen Kommentar geschrieben. Ich stehe auf. Oder wie Schüler vor den Europawahlen manipuliert werden.
Eine junge, sympathische Frau steht auf einem Stuhl und streckt begeistert ein großes Schild in die Luft, auf dem großen Lettern Hashtag Ich stehe auf zu lesen ist. Und genau heute, am 6. Juni um 9.30 Uhr, sollen Schulen in ganz Deutschland aufstehen, um ein Zeichen für Demokratie und Vielfalt zu setzen. Im Klassenzimmer, in der Turnhalle, auf dem Schulhof oder auf dem Marktplatz. Worum geht es bei der bundesdeutschen Aktion, die seit dem April dieses Jahres operativ vorbereitet worden ist? Stehen wir in Deutschland am Vorabend eines Putschversuchs? Geplant und durchgeführt wird die Aktion Hashtag Ich stehe auf, Schulen für Demokratie und Vielfalt, weder vom Bundesministerium für Bildung und Forschung noch von einem Kultusministerium der Länder. Federführend für diese bundesweite Aktion ist eine rein private Stiftung, die Robert-Bosch-Stiftung, die sich in Zusammenarbeit mit der privaten Heidehof-Stiftung sowie mit der ARD und der Zeit Verlagsgruppe gleich selbst beauftragt hat, sich der Demokratiebildung an Schulen anzunehmen. Und damit die selbst orchestrierte Aktion im Licht des staatlichen Heiligenscheins erstrahlt, steht sie unter der höchstpersönlichen Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Das bedeutet, eine private Kapitalgesellschaft in Form einer GmbH, die nur in ihrem Namen die Rechtsform einer Stiftung trägt, aktiviert am heutigen Tag bundesweit schulpflichtige junge Menschen aufzustehen und auf ihre Stühle zu steigen, um für Demokratie und Vielfalt Haltung zu zeigen. Und damit die Schüler auf ihren Stühlen auch die korrekte Haltung zeigen, werden sie von ihren Lehrern mit Dossiers vorbereitet, die auf dem hauseigenen Internetportal der Robert-Bosch-Stiftung, Deutsches Schulportal, wohl präpariert, unter Titeln wie die folgenden angepriesen werden. Was können Schulen gegen Rechtspopulismus tun? Oder? Ostdeutsche Schülerräte warnen vor Rechtsextremismus an Schulen. Oder ich wollte diesen Rechtsextremen die Stirn bieten. Damit erübrigt sich sogleich jede politische Analyse. Der Feind steht rechts. Die eklatante Einseitigkeit dieser politischen Fitnessaktion springt ins Auge. Und der gewählte Zeitpunkt ist entlarvend. 3 Tage vor den Europawahlen, an denen in Deutschland die 16- und 17-Jährigen mitwählen dürfen. 2 ganze Jahrgänge bundesdeutscher Schüler werden durch eine private Stiftung trainiert, damit sie nicht an der falschen Stelle das Kreuz machen. Mit Demokratieförderung und politischer Bildung hat dies nichts gemein. Im Gegenteil, vom Staat oder von privaten Akteuren inszenierte, gruppendynamische Aktionen wie die heutige missbrauchen jugendliche Begeisterungsfähigkeit. Aktionen wie Hashtag Ich stehe auf sind Verführungsinstrumente totalitärer Systeme und stehen im krassen Gegensatz zum pädagogisch-didaktischen Repertoire seriöser politischer Bildung. Diese Schüler unterstehen der Schulpflicht und werden in einem asymmetrischen Lehrer-Schüler-Verhältnis gezwungen oder geködert, sich auf den Stuhl zu stellen und sich den angeblichen Feinden der Demokratie entgegenzuwerfen. Bauch statt Kopf, Gefühle statt Verstand. Seriöse politische Bildung darf dem vom Staat zwangsverpflichteten Schüler nicht mit vorgefertigten Positionen überrumpeln und ihn damit in der Erarbeitung eines selbstständigen Urteils hindern. Denn exakt an dieser Stelle verläuft die Grenze zwischen politischer Bildung und Indoktrination. Im berühmten Beutelsbacher Konsens von 1976 wird dies als Überwältigungsverbot definiert, weil der Lehrer grundsätzlich institutionell und bildungsmäßig nicht auf gleicher Augenhöhe agiert wie seine Schüler. Das 2. Grundprinzip des Unterrichts gemäß Beutelsbacher Konsens nicht nur des Politikunterrichts, ist das Kontroversitätsgebot, nämlich dass gesellschaftlich kontrovers diskutierte Themen, wie beispielsweise die Migrationspolitik oder der Klimawandel, im Unterricht durch den Lehrer kontrovers dargestellt und von den Schülern methodisch vorbereitet erst erarbeitet werden müssen. Dass dies in der Schulpraxis im Rahmen des heutigen Aktionstags angewendet wird, ist kaum zu erwarten. Angesichts der einseitigen Lehrmittel, wie sie auch durch die Bundeszentrale oder die Landeszentralen für politische Bildung flankierend angeboten werden, muss die Einhaltung dieses Gebots in Zweifel gezogen werden. Nicht Unterordnung und Gleichordnung sollen von der Schule unterstützt werden. Erst die Schulung methodischer Analyse und Recherchefähigkeiten, die Entwicklung politischer Urteilskraft und die Erarbeitung politischer Handlungsfähigkeit befähigen zur Teilhabe an demokratischen Prozessen. Haltung zeigen ist weder eine pädagogische noch eine didaktische Kategorie. Der um sich greifende Aktionismus an den Schulen wie Demos gegen Rechts, Klimastreiks, vegane Wochen, Courage gegen Rassismus oder für die Demokratie auf Stühle zu steigen, fördern einzig blinde Gefolgschaft, keineswegs die Erziehung zum mündigen Bürger. Also, liebe Schüler, runter von den Stühlen und reflektieren, was da am 6. Juni 2024 mit euch veranstaltet worden ist.
Das war der Kommentar »Ich stehe auf« oder »Wie Schüler vor den Europawahlen manipuliert werden« von Klaus Rüdiger. Kinder- und Jugendsendungen von ARD und ZDF. Wer schaut die sich heute eigentlich noch an? Als Erwachsener oder als Elternteil auch? Wer sich das anschaut, ist Marie Wiesner, Autorin und Journalistin. Sie tut das und besonders die Serien von Funk, also www.funk.net. Das ist ein Angebot von ARD und ZDF, so steht es zumindest auf der Homepage. Frau Wiesner, wie sind Sie denn dazu gekommen, einfach mal sich die Sendungen anzuschauen und zu überlegen, was erwartet mich denn da? Wie kam es dazu?
Ja, hallo erstmal. Tatsächlich über Instagram hauptsächlich, da wurden mir immer wieder Beiträge angezeigt, auch weil ich viel am Tag durch die Gegend gescrollt habe und ja, dann rutschen solche Beiträge immer mal wieder als Vorschläge rein. Und ich kann mich gar nicht erinnern, wann genau mir das so richtig aufgefallen ist. Es ist bestimmt schon 2-3 Jahre her, dass ich das entdeckt habe für mich. Und ja, ich war wirklich schockiert, als ich einige Sachen so gesehen habe. Es waren teilweise wirklich erstmal nur so Bilder, Kacheln, bunte Bildchen. Und ja, hauptsächlich ging es halt um Geschlechtsorgane, Sex, sexuelle Identitäten, Rassismus etc. pp., worüber ja die Linken halt gerne so reden. Und ich habe auch viel YouTube geschaut dann und habe dann mir manchmal solche Reportagen angeschaut. Ja, da hatte ich zum Beispiel mal eine, da ging es um einen jungen Deutschen, der zum Islam konvertiert ist. Darüber hatte ich dann auch mal einen Text geschrieben vor ungefähr 3 Jahren. Und ja, mich hat der Umgang schockiert, insbesondere wie die Moderatoren mit den Leuten, die sie da für ihre Sendung interviewen, wie sie da mit den Leuten umgehen.
Das interessiert mich. Wie sind die denn mit diesem jungen Mann umgegangen? War das ein eher ablehnendes Verhalten oder wie kann man sich das vorstellen?
Nee, sehr, 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 sehr positiv. Und es ist ja an sich schön, wenn man ein wertschätzendes Verhalten gegenüber dem anderen zeigt. Aber was ich so verrückt fand, war, dass bei Funkformaten ist es so, vor allem in den Dokumentationen, da werden halt verschiedene Themen angesprochen. Und es sind auch teilweise Themen, wo ich mich so frage, das ist jetzt nicht euer Ernst, das macht ihr jetzt nicht, das macht ihr jetzt nicht wirklich. Das ist gerade wirklich jenseits von Gut und Böse. Und in dem Fall war es so, dass seine Konversion da komplett normal dargestellt worden ist. Und wir wissen alle, dass der Islam nicht unbedingt nur positive Seiten hat, insbesondere auch für Frauen. Und er hat dann seine Konversion auch so begründet. Ich glaube, er hatte dann erzählt, dass er in einem Flüchtlingsheim gearbeitet hatte oder in einer Auffangstelle. Und er hat dann erzählt, dass sie ihn die Kinder zum Islam gebracht haben.
Also das heißt, es war ein sehr einseitiger Bericht der ganzen Sachlage.
Genau, genau. Also am Ende war klar, ich meine, wir wissen alle, dass nicht jeder Muslim mit einer Bombe um den Bauch durch die Gegend läuft, das ist schon klar. Aber es war ein bisschen zu positiv geframed und die Reporter sind insgesamt, sie zeigen manchmal ein bisschen zu viel Verständnis.
Wobei es eben ihre Aufgabe wäre, beide Seiten zu zeigen, die Vorteile, die Nachteile, die Schwierigkeiten, die schönen Aspekte. Das ist nun mal Journalismus.
Richtig.
Auch bei Jugendsendungen.
Genau, und das wird aber zum Großteil vollkommen unter den Tisch gekehrt. Also das ist zumindest mein Eindruck. Und wie gesagt, es geht nicht nur um konvertierte Muslime. Ich habe auch schon andere Reportagen mir angeschaut. Zum Beispiel in einem ging es darum, dass eine Frau und ihr Partner einen besonderen Fetisch ausgelebt haben. Und zwar war sie das Little und er war ihr Daddy sozusagen. Und ich denke, das spricht gerade für sich. Und auch solche Sachen, wenn da...
Sozusagen die Beziehung Kind-Erwachsener?
Genau,
als,
genau.
Als Sexualbeziehung?
Richtig, also die Frau spielt das Kind, das ist eine erwachsene Frau, aber sie liegt dann auch so in seinen Armen und bekommt dann eine Flasche hingehalten. Das ist ganz makaber. Da kann man schon fast nicht mehr hinschauen. Es hat immer so ein bisschen was von einem Autounfall. Man will eigentlich nicht hinschauen, aber man tut es irgendwie trotzdem. So ging es mir dann häufig bei den Dokus. Ich habe dann immer gedacht, Mensch, du musst jetzt ausschalten. Das tut dir hier gerade überhaupt nicht gut. Aber ja, ich habe dann häufig auch weitergeschaut.
Interessant finde ich, dass sie einfach so damit zugemüllt wurden, würden jetzt die Jugendlichen sagen. Also das wurde an sie herangetragen und sie konnten gar nicht anders, habe ich das richtig verstanden, als sich das auch mal anzuschauen.
Genau. Also ich meine, ich hätte jetzt auch die Selbstdisziplin haben können und sagen können, so, jetzt lege ich mein Handy weg, jetzt lese ich ein schönes Buch. Aber die Jugend von heute ist ja bekanntlich handysüchtig. Und wenn man einmal so schön scrollt, dann scrollt man natürlich auch weiter. Und dadurch bin ich da erst so reingekommen.
Das Interessante ist, dass zum Beispiel die Angebote, die es bei Funk gibt, für eine Zielgruppe, wie es auf der Webseite steht, von 14 bis 29 angesehen sind. Meinen Sie, das ist angemessen?
Auf gar keinen Fall. Also die Inhalte sind für, also meiner Meinung nach, für gar kein Alter angemessen, zum Großteil. Die Tatsache, dass es diese riesengroße Altersspanne gibt, zeigt schon mal, dass Funk sich meiner Meinung nach schon ein Stück weit absichern will. Und sagen will, ja, das ist ja unser Kinder- und Jugendprogramm. Wobei ich nicht weiß, ob man mit 29 noch zur Jugend gezählt werden möchte. Aber es ist auf gar keinen Fall in irgendeiner Form angemessen, egal welches Alter sich das anschaut. Man kann natürlich mit 30 ein bisschen besser damit umgehen, mit diesen Sachen. Und man weiß mit 30 dann eher, das ist jetzt Indoktrination, ich soll hier beeinflusst werden, das ist Chaos, was hier erzeugt wird. Aber als Kind kann man das, glaube ich, sehr, sehr schlecht einschätzen.
Nehmen wir uns mal ein Beispiel vor, Frau Wiesner. Es gibt da eine Sendung, die habe ich gesehen, da geht es um, wann fängt man an, sich selbst zu befriedigen. Wir hören da mal kurz rein.
Wusstest du, dass wir schon als Babys und Kleinkinder unsere Körper entdecken? Wir können sogar schon in dem Alter sexuelle Erregung spüren. Das nennt man den Erregungsreflex, den haben wir schon seit Geburt an. Das Bedürfnis nach Selbstbefriedigung ist quasi in uns reinprogrammiert. Manche entdecken das mit 5, andere mit 50 Jahren und manche wollen das auch gar nicht. Schlussendlich ist das ja dein Körper. Wenn es dir Spaß und Lust macht, dann mach das.
Meinen Sie, das wäre eine Sendung angemessen für einen 14-Jährigen oder für eine 14-Jährige?
Also mit Sicherheit nicht. Das Problem, was Funk in dem Moment sehr, sehr schön aufzeigt, ist, dass viele Dinge einfach so normalisiert werden. Es wird gesagt, euch ist alles erlaubt, ihr könnt alles machen, wenn es euch ein gutes Gefühl bereitet. Aber nicht jede Sache, die einem für einen kurzen Moment ein kurzes Gefühl bereitet, tut einem dann auch langfristig gut. Und das ist eine Sache, die müssen viele Kinder auch einfach noch lernen. Das ist ganz normal, dass man das erst später dann so wahrnimmt und begreift. Und gerade Selbstbefriedigung kann ja auch schädlich in einer Partnerschaft dann sein.
Es gibt da noch mehr Themen. Auf Instagram taucht auch ganz viel auf, wie zum Beispiel Polygamie. Damit können sich die 14-Jährigen dann auch beschäftigen. Finde ich ehrlich gesagt auch sehr früh. Und dann sind so Themen wie nicht nur Frauen menstruieren. Per Instagram ist das aufgetaucht von der Reihe von Glanz und Natur, wo ich mir denke, ach, ist das so? Nicht nur Frauen können menstruieren. Sehr interessant, oder? Was meinen Sie?
Ja, das finde ich auch interessant. Aber interessanter ist, was eigentlich dahinter steht für eine Botschaft. Es geht diesen Leuten ja hauptsächlich darum, dass der Unterschied zwischen den Geschlechtern einfach aufgeweicht werden soll. Es gibt nicht mehr Mann, es gibt nicht mehr Frau. Wir sind einfach alle komplett gleich. Und wenn man solche Beiträge sieht, merkt man ganz deutlich, was da eigentlich für eine Agenda dahinter steckt. Zumindest, wenn man sich länger damit beschäftigt. Ich weiß nicht, ich sage das jetzt aus meiner Perspektive, die sich schon länger diese Formate anschaut. Ob jeder Jugendliche das auch so sieht oder begreift, das kann ich jetzt natürlich nicht sagen.
Gibt es denn eine Sendung, die Sie öfter geschaut haben, wo Sie sagen, ja, das ist mir ganz schön viel aufgefallen während dem Zappen durch die Sendungen oder durch die Programme, Formate?
Ich habe vor 2 Jahren, war das glaube ich, mit einem Freund sehr, sehr regelmäßig die Sendung Druck angeschaut. Druck ist eine Serie, da geht es um Jugendliche aus Berlin. Da gibt es verschiedene Staffeln und jede Staffel dreht sich um einen besonderen Charakter. Und dieser Charakter hat besondere Probleme, hat seinen Freundeskreis, ist sozusagen in seiner Coming-of-Age-Phase. Und über diesen Charakter wird dann halt eine ganze Staffel lang berichtet. Und da hätten wir zum Beispiel, nur um mal so einen Charakter zu nennen, die Mia Winter. Und sie ist eine Schülerin an einem Gymnasium in Berlin. Sie ist auch bisexuell, Feministin und hat dann irgendwann auch einen Freund. Und mit dem legt sie sich aber immer so ein bisschen an. Und man merkt immer wieder so ihre feministische Haltung. Und es werden auch immer wieder so Sachen eingestreut, auch in den anderen Staffeln. Da geht es zum Beispiel um den Easy. Und Easy ist ein, ich weiß gar nicht, welcher Nationalität der angehört. Auf jeden Fall findet er irgendwann heraus, dass er eigentlich nicht binär ist. Und er schminkt sich dann auch. Und es passt gar nicht zu dem Bild. Also der Schauspieler heißt mit Vornamen Mustafa. Es passt nicht. Also es ist ganz verrückt und ganz verdreht. Und also wenn ich mir diese Serie so anschaue, ich habe sie mir eher ironisch angeschaut und ich fand das halt so ein bisschen witzig, auch wenn ich weiß, was da dahinter steht und ja, was da verfolgt wird. Aber wenn ich so an meine eigene Schulzeit zurückdenke, hatte das eigentlich alles nichts mit dem zu tun, was ich damals erlebt hatte.
Also das sind Themen, die aus Ihrer Sicht mit der Jugend wenig zu tun haben?
Zumindest mit meiner Jugend. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt in die Schule gehen würde, insbesondere in Berlin, ob ich da nicht auch mit diesen Themen von Sexualität, also insbesondere nicht nur Sexualität, das hatte ich in meiner, diese Themen gab es auch in meiner Jugend, aber nicht Bisexualität, Regenbogenfarben, Geschlecht nicht gefunden, Transsexualität, diese ganzen Sachen, das gab es bei uns eigentlich nicht. Also maximal war einer mal schwul und das war sozusagen das höchste der Gefühle.
Jetzt gibt es neben der Sexualität, die sehr primär dasteht in den ganzen Formaten, noch andere Sachen, die immer wieder auftauchen. Zum Beispiel die Beschäftigung mit den Guten und den Bösen, sage ich jetzt mal so ganz simpel. Mir fällt da beispielsweise eine Kika-Sendung ein. Das ist just für junge Menschen. Wir hören uns das mal an.
Das ist verfassungsfeindlich.
Das sind Nazis, die versuchen, uns mit ihrer Menschenfeindlichkeit anzustecken.
Das ist so offensichtlich. Aber ich wäre auch fast drauf reingefallen.
Frau Wiesner, verfassungsfeindlich, das sind Nazis, menschenfeindliche Art. Ich glaube, weder als Sie in der Schule waren, noch heute sind das Begriffe, die Kinder in diesem Alter wirklich kennen, oder?
Nein, nein, auf gar keinen Fall. Also da sieht man eindeutig, wer hier das Drehbuch geschrieben hat und derjenige war mit Sicherheit volljährig. Also solche Beispiele dienen dazu, den Kindern schon frühzeitig zu erklären, wie die Welt aufgebaut ist. Wir haben die Guten und wir haben die Bösen. Und die Bösen sind, das sind halt die sogenannten Nazis. Und da wird dann auch mit den entsprechenden Begrifflichkeiten gearbeitet.
Spannend fand ich auch diesen verfassungsfeindlich. Weiß man als 14-Jähriger, was Verfassung und verfassungsfeindlich ist?
Also ich könnte mir vorstellen, dass es mittlerweile in den Schulen, bei mir war es damals noch nicht so, dass denen das da schon beigebracht wird, was verfassungsfeindlich ist. Also ich denke, die richtigen Stichworte werden da schon gebracht. Aber wenn ich jetzt einen 14-Jährigen auf der Straße ansprechen würde und ihm sagen würde, er soll mir das jetzt mal aus dem Stegreif erklären und er hat jetzt nicht zufällig sein Hefter dabei, wo es dann per Definition drinsteht, glaube ich, würde der da ins Stottern geraten.
Das kann ich mir auch vorstellen. Wenn ich so die Jugendlichen heute sehe, stellt man doch eher fest, dass sie relativ unpolitisch bzw. ziemlich unpolitisch sind. Aber noch eine andere Frage. Sie haben zu dem Thema ja schon recherchiert und einen Artikel geschrieben. Da steckt ziemlich viel Geld dahinter, hinter Funk, oder?
Ja, richtig. Funk legt das ja auch offen. Die bekommen im Jahr 2024 über 45,8 Millionen Euro. Das ist schon einiges. Ich meine, man muss natürlich auch dazu sagen, sie haben über 60 Kanäle. Es wurden ja auch Kanäle schon wieder abgesetzt und dann werden aber wieder neue aus dem Boden gestampft. Aber die Leute dort lassen sich das schon entsprechend gut bezahlen. Die haben ein Budget und die bieten ihnen auch verschiedene Sachen an. Also auf der Seite kann man zum Beispiel sehen, dass sie auch Praktika anbieten, Schülerpraktika. Und Funk geht da schon gar nicht mal so schlecht. Also man kann durchaus sagen, dass das linke Vorfeld es sich in der Medienlandschaft äußerst bequem gemacht hat.
Wie schätzen Sie das ein, ob Sie das Ganze selbst reflektieren? Weil ich glaube, das ist auch Ihr Anspruch, ne? Dass Sie sagen, wir reflektieren das, was wir tun. Das ist ein breites Spektrum dessen, was wir gern der Gesellschaft mitgeben wollen. Aber haben Sie den Eindruck, dass Sie das wirklich tun?
Ja, also Funk sagt selbst, dass es regelmäßig seine eigenen Programme analysiert und dass die Inhalte, die Funk produzieren, angeblich der Meinungsförderung dienen. Und persönlich glaube das auf gar keinen Fall, aber ich könnte mir vorstellen, dass es Leute gibt, die bei Funk arbeiten, die das tatsächlich glauben. Aber ich denke, das sind nicht diejenigen, die dann dort das Sagen haben. Diejenigen, die da am Ende die, ich sag jetzt mal, die Fäden in der Hand haben, die werden durchaus wissen, was sie damit bezwecken. Und die Inhalte sind so eindeutig, das kann mir keiner erzählen, dass sie nicht wissen, wohin es da geht.
Toleranz fördern, Meinung fördern, Meinungsvielfalt fördern, das entsteht ja nicht wirklich, wenn man von Gut und Böse redet und oft in eine Richtung strebt. Also im Grunde ist es ein bisschen offensichtlich, oder?
Definitiv. Aber ich glaube, es ist vor allem für die Leute offensichtlich, die da schon dahinter gestiegen sind, die sich auch nicht selber als links betiteln würden, die solche Sachen auch sich nicht anschauen, zumindest nicht freiwillig. Aber das ist ja gerade der Punkt. Dadurch, dass die Zielgruppe so jung ist, fällt es den Leuten natürlich auch leichter, die Kinder zu manipulieren, weil Jugendliche oder Kinder an sich sind ja sowieso noch auf der Suche nach sich selbst. Und die Leute, die Funk produzieren, denen geht es ja genau darum, Kinder schon frühzeitig zu indoktrinieren, ihnen zu zeigen, was gut und böse ist, ihnen zu zeigen, was sie alles sein können, was sie alles machen können, ihnen sozusagen die Welt zu Füßen legen. Und das funktioniert halt noch recht gut in einem jungen Alter. Da geht das noch super, einen Erwachsenen umzustimmen. Das könnte ein bisschen schwieriger werden.
Aus Ihrer Erfahrung, gibt es denn auch Alternativen oder andere Serien, wo Sie sagen, die gefallen mir schon eher?
Also für mich persönlich Politische Serien schaue ich jetzt eigentlich nicht. Da würde mir jetzt auch nicht direkt was einfallen. Man muss halt auch dazu sagen, ich schaue gerne Netflix. Und auch bei Netflix ist es so, dass man fast keine Serie anschauen kann, ohne nicht irgendwie einen Quotenschwulen drin zu haben. Jemand, der sich mittlerweile auch als trans outet. Also das mit den Schwulen, das haben wir mittlerweile schon überwunden. Es gibt jetzt mittlerweile auch immer eine Trans-Person pro Serie. Das ist mir jetzt auch schon vermehrt aufgefallen. Also eine unpolitische Serie zu empfehlen, wird in dem Fall dann ein bisschen schwierig. Ich persönlich höre mir dann auch gerne was an. Da zum Beispiel kann ich da die Grauzone empfehlen für jüngere Leute. Die haben eine sehr, sehr schöne Website. Die haben auch einen Podcast und produzieren auch eigene Videos. Und vom Stil her, muss ich sagen, erinnert es mich manchmal tatsächlich auch ein bisschen an Funk, weil die auch gerne mit bunten Bildchen arbeiten. Aber von den Inhalten spricht es mich persönlich eher an.
Und was sind das für Inhalte? Ist es bunt gemischt? Also geht es da auch um Aufklärung, Politik, Kultur oder was sind die Themenbereiche?
Ja, also hauptsächlich geht es um Politik, auch um Tagespolitik. Auch kulturelle Sachen werden angesprochen. Im Grunde genommen ist es eher, es geht in die rechtslibertäre Richtung. Also Leuten, denen das nicht gefällt, kann ich das natürlich auch nicht empfehlen, weil die werden da keinen Spaß dabei haben. Das sind so die Hauptthemen, die man sich dort anschauen kann. Und ich finde es gerade für Jugendliche, und die Jugend ist ja an sich immer so ein bisschen radikaler als die ältere Generation, denen kann ich das absolut empfehlen.
Frau Wiesner, Sie gehören ja eigentlich noch mit Mitte 20 zur Zielgruppe. Was würden Sie meinen, dennoch als Journalistin und als Autorin, ist dann das Programm von Funk bildungspolitisch wertvoll für die Jugendlichen?
Definitiv nicht. Es gibt zwar eine sehr, sehr große Auswahl, also Funk hat sich da wirklich, das muss man ihnen lassen, Mühe gegeben. Es gibt so viele Kanäle und so viele Serien, aber bildungstechnisch gesehen oder was einfach nur pure Bespaßung angeht, das kann ich den Leuten wirklich nicht ans Herz legen. Weil das Problem ist, selbst dort, wo man das Gefühl hat, jetzt wird mir Wissen vermittelt, es ist immer so ein bisschen so ein kleiner Funke Indoktrination dabei. Also es ist immer so ein kurzes gegen Hass, gegen Hetze, gegen rechte Parteien. Es ist eigentlich egal, um welches Format es sich handelt. Es ist in fast jedem hört man in einem Nebensatz oder vielmehr sieht man in einem Nebensatz den moralischen Zeigefinger, der die Jugendlichen in eine Richtung drängt. Und es ist teilweise auch wirklich bösartig, oder was heißt teilweise, es ist bösartig, weil den Jugendlichen schon im Voraus so die Richtung aufgezeigt wird. Und Funk stellt sich zwar hin und sagt, ja, wir reden auch mit Leuten, die nicht mit unserer Haltung übereinstimmen, aber eigentlich tun sie es nicht. Maximal reden sie über diese Leute. Und dass am Ende alle an einen runden Tisch zusammenkommen, das ist eine Wunschvorstellung, die sich vielleicht viele wünschen. Das wünschen sich die Linken im Übrigen nicht. Das wünschen sich vielleicht Leute, die sich der Mitte zuordnen. Aber genau das wird halt in dem Fall nie passieren.
Marie Wiesner ist der Ansicht, die Angebote von www.funknet, also das Angebot von ARD und ZDF für die Zielgruppe von 14- bis 29-Jährige, sollte mit Vorsicht betrachtet werden. Vielen Dank für das Gespräch.
Bitteschön.
Das war das Lehrerzimmer, unsere Sendung bei Kontrafunk rund um das Thema Schule und Bildung. Wenn Sie selbst etwas dazu beitragen möchten zu unserer Sendung aus Ihrem Alltag, als Elternteil, als Schüler oder auch als Lehrer, dann schreiben Sie uns sehr gerne per E-Mail an unter lehrerzimmer@kontrafunk.radio. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Camilla Hildebrandt.